Vor uns liegt ein neues Jahr. 2015, unberührt und voller Geheimnisse, was es wohl bringen wird. Ich bin gespannt, was 2015 bringen wird an Neuem. Ein Jahr mit Herausforderungen, neuen Chancen, aber sicherlich auch ein Jahr mit Enttäuschungen und Verletzungen. Und ich bin mir sicher, die ersten guten Vorsätze, die am 1. Januar beschlossen wurden, sind schon wieder Geschichte, oder? Ein Grundzug dieser Tage ist das Aufräumen. Platz schaffen für Neues zwischen den Jahren am Anfang eines Jahres. Auf uns wartet auch noch ein Chaoszimmer mit Kinderkleidung und allerlei auf Struktur und Ordnung. Platz schaffen für Neues kann man auch innerlich tun. Und das macht auch Sinn am Anfang eines Jahres. Mal Inventur machen, mal zurückschauen, mal überlegen, was hat sich eigentlich bewährt und auch wieder mutig nach vorne zu schauen. Dazu kann ein neues Jahr ja auch ein Anfang sein, sich neu auf die Suche zu machen nach dem, was trägt im Leben, was ich eigentlich wirklich will, was dran ist für mich. Ein Anknüpfungspunkt, wir hatten es eben schon gehört, kann die Jahreslosung sein. Monika Otte hat es schon gesagt. Und ich denke, das ist immer wieder nachdenkenswert, was als Jahreslosung über solchen Jahren steht, besonders für das Jahr 2015. Denn in diesem Jahr ist die Jahreslosung kein Satz, den man einfach so zur Kenntnis nehmen kann und sagen kann, ja, weiter so. Es fordert uns heraus, es fordert mich heraus. Es steht im Römerbrief, ein Brief des Paulus, Kapitel 15, Vers 7, nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Eine klare Aufforderung, ein Imperativ, wie man auch neudeutsch sagt. Kein vielleicht, wenn ihr Zeit habt, wäre schön, wenn ihr mal dran denkt. Nein, eine klare Aufgabe, ein Imperativ. Nehmt einander an. Die Gemeinde in Rom hatte es nötig. Es gab Streit, der sich eigentlich an harmlosen Fragen entzündet hatte. Darf man aufgrund der Speisevorschriften ein bestimmtes Fleisch essen oder nicht? Darf man Wein trinken oder lieber nicht? Und wie viel? Muss man bestimmte Festtage einhalten und welche sind das? Das waren alles Fragen, die die jüdische Gemeinde, die an Jesus glaubt, mitten im Umbruch sich stellen musste. Einige Geschwister im Geist, so mein Eindruck, hatten nämlich diesen Vers eher als SMS ohne Zusammenhang gelesen. Streng genommen haben sie nur das erste Wort zur Kenntnis genommen. Das heißt, nehmt. Nehmen ist damals wie heute eine geistlich eher ungute Tugend. Man nimmt sich das, was man kriegen kann. Man ist nicht mehr Empfänger, sondern Macher. Man ist nicht mehr Beschenkter, sondern Verantwortlicher. Man nimmt, man holt, man tut. Das schöne Verb einkaufen hat sich zum Holen entwickelt. Man holt das, was man braucht. Eine durch und durch giftige Zutat, das Nehmen, vor allem in Gemeinden. Dann werden Geschwister Gleichberechtigte zu Mitaktionären, die nur ihre Sicht der Dinge zulassen und denen Profit über alles geht. Das Beste nur für mich. In Korinth hatte Paulus dieses unsolidarische Verhalten zur Weißglut getrieben. In Rom ist sein Ton etwas sanfter, aber nicht weniger bestimmt. Er sagt, streitet nicht über Meinungen. Mahnt der Apostel seine Gemeinde, lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden dient und der Erbauung untereinander. Es geht doch um viel wesentlichere Dinge als um das, was uns unterscheidet. Nämlich um das, was Gott selber wichtig ist und was unser Handeln bestimmen soll. An anderer Stelle sagt er, im Reich Gottes zählt nicht Essen und Trinken und spielt damit auf die Speisegebote ab, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das ist doch schön. Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und so mahnt er im Blick auf das angemessene Verhalten der Menschen in der Gemeinde, sie sollen das Unvermögen der anderen mittragen und nicht Gefallen an sich selber haben. Vielmehr, jeder und jede von uns lebe so, dass es seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn, so argumentiert er, Christus hatte auch nicht Gefallen an sich selber, sondern er hat Demütigungen auf sich genommen. So wie er, so wie Jesus, sollen wir Menschen leben. Wie Jesus sollen wir leben? Was für ein Anspruch, wie Jesus zu leben. Aber auch was für eine Größe, die Gott uns zutraut. Dazu brauchen wir Geduld und einen langen Atem, aber mit einem Ziel. Nicht, dass wir groß rauskommen, nicht, dass wir am Ende die Angebeteten sind, sondern damit Gott gelobt wird. Damit Gott in den Mittelpunkt kommt, wie wir eben gesungen haben. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Ich bitte euch mal, dass ihr euch mal vorsichtig umschaut. Wer so hinter mir sitzt, hat euch ja schon ein neues Jahr gewünscht. Vielleicht den Blick mal schweifen lasst in die anderen Richtungen des Raumes. Diese liturgische Lockerungsübung habe ich auch von Roland gelernt. Und wende sie regelmäßig an. In Konfirmationsgottesdiensten, wo alle angespannt sind und fragen, wie wird das alles werden? Ich glaube, schon die Wahl des Sitzplatzes verrät ja manchmal viel über unsere Sympathie oder auch Antipathie. Wahrscheinlich ist das hier ganz anders. Aber es gibt Menschen, die würden wir sofort ungefragt in den Bus laden und zum Mittagessen einladen. Sofort. Es gibt Menschen, für die finden wir sofort einen freundlichen Blick, ein wertschätzendes Wort. Und mit anderen wollen wir eigentlich nicht so viel zu tun haben. Zu fremd, zu neu, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu merkwürdig, zu schwach, zu unangenehm. Ich weiß nicht, was die Kriterien sind. Was sind eure Gründe? Nein, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, eine wertschätzende und tolerante Gemeinschaft zu leben. Auch nicht in der Gemeinschaft der Christen. Und auch nicht in einer Dorfgemeinde, wo ich als Pfarrer arbeite, die keine Fehler verzeiht und nichts vergisst. Ich höre das immer wieder. Von Menschen, die mitarbeiten, die sagen, von dem brauchst du nichts zu erwarten. Der hat mir im Kindergarten schon die Schaufel und den Eimer weggenommen und der ist bis heute noch genauso. Der ist verlogen bis durch. Und selbst in der eigenen Familie fällt uns das ja oft auch schwer. Denken wir nur an die Spannungen zurück, die sich um das Weihnachtsfest verdichten. Familie pur. Und alle nehmen sich vor, diesmal die ultimative Weihnachtsharmonie zu leben. Und dann kommt sie doch, die schrullige Tante aus Hamburg. Und es knallt wieder richtig, alles ist total doof. Und wo Menschen zusammenkommen, da ist es halt mal so. Mit Ecken und Kanten, mit humorfreien Zonen, schrulliges, exzentrisches, langweiliges, aber Gott sei Dank auch liebenswertes, Geduld, Großzügigkeit, Humor, Versöhnliches, Charmantes und Verbindendes. Die Jahreslosung für das neue Jahr ist in meinen Augen eine große Herausforderung für uns an unsere Toleranz und Menschenliebe. Sie fordert uns heraus, sie fordert mich heraus, die Augen füreinander zu öffnen, ohne dass uns ständig unsere Vorurteile in den Blick kommen. Sie will uns herausfordern, mit hellwachem Verstand nach dem Willen Gottes zu fragen. Das neue Jahr könnte anstrengend werden. Es könnte ein Jahr werden des unermüdlichen Einübens von Toleranz und Großzügigkeit, wenn man es ernst nimmt mit dem Miteinander annehmen. Wahrscheinlich fragen sich viele, wann kommt er denn endlich mit dem Aber? Müssen wir denn wirklich alles und jeden annehmen? Das ist ja wahnsinnig anstrengend, das geht doch auch nicht. Hat das nicht Grenzen? Ich glaube schon, dass es auch Grenzen hat. Für mich sind die Grenzen da erreicht, wo lautstark Toleranz für die Intoleranten gefordert wird. Wo man persönliche Befindlichkeiten oder Erkenntnisse über alles stellt, so dass man selber nie in der Position ist, sich selber zu hinterfragen. Mein Vater ist Deutschlehrer, der sagt, Toleranz kommt nicht von toll. Es geht darum, sich selber die Frage zu stellen, was kann ich tun, damit ich den anderen annehmen kann? annehmen, hat auch eine politische Dimension in diesen Tagen, wo Zehntausende von Menschen gerade unterwegs sind nach Europa. Auf dem Mittelmeer rumschippern, in irgendwelchen Nussschalen, um hier anzukommen, um ein besseres Leben zu starten. Und die Menschen sind da. Ich war gestern erschrocken, als ich auf meiner Tagesschau-App einen kurzen Bericht las von unserem Ratsvorsitzenden der EKD, Heinrich Bedford Strohm, der sagte, Kirche muss sich an die Seite der Armen stellen. 180 Kommentare. Kümmert euch doch um eure eigenen Probleme in der Kirche. Habt ihr nicht genug aufzuarbeiten an Missbrauchsskandalen? Was mischt ihr euch überhaupt ein in Tagespolitik? Ich finde es wichtig, dass wir uns einmischen, dass wir sagen, was wir denken, dass wir sagen, wo wir Menschen annehmen können. Wir haben nicht die Lösungen, wir können es nicht finanzieren, aber die Bereitschaft zu sagen, Kirche muss an der Seite der Armen stehen. Das muss man doch noch sagen dürfen. Einander annehmen geht auch über Ländergrenzen hinweg. Annahme fordert uns heraus, nicht nur als geistliches Warm-up im Gottesdienst, sondern hinein in unsere Sozialsysteme, Krankenkassen, unsere Infrastruktur und unsere Werte, die von vielen Menschen so aggressiv vertreten werden, dass ich mich frage, ob sie überhaupt inhaltlich durchdrungen wurden. Es sind Menschen auf dem Weg zu uns, die auf unsere Annahme warten. Im persönlichen Bereich frage ich mich, warum wir oft Menschen ihre Fehler so lange nachtragen. Anstatt Gnade und Liebe Gottes zwischen uns erfahrbar zu machen. Das Gefährliche daran ist, dass wir nicht merken, wie hart wir werden, indem wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir verletzt worden sind von dem, der immer noch so ist wie früher, weil er mir den Eimer und die Schaufel weggenommen hat. Die bittere Wahrheit ist, dass wir es sind, die zu tragen haben. Wir tragen nämlich anderen ihre Schuld nach. Wir sind die Beladenen, wir sind die Tragenden. Und die anderen sind vielleicht schon fröhlich unterwegs und haben ihren Frieden gefunden mit dem, was sie uns angetan haben. Völlig unabhängig, wie groß die Schuld sein mag, wir können uns von Gott diesen Rucksack, den wir anderen nachtragen, abnehmen lassen. Weil es uns befreit, weil es uns entlastet. Einander annehmen, wie Gott uns angenommen hat, bedeutet auch zu erkennen, dass wir von Gott Befreite sind. Dass Jesus der Grund ist, warum wir aufrecht durchs Leben gehen können. Nicht geknechtet, nicht klein, sondern Gott will uns groß machen. Und deshalb dürfen wir Menschen einander als Menschen annehmen und als geliebtes Geschöpf Gottes erkennen, zur Ehre Gottes. Denn hinter jedem Menschen verbirgt sich die Herrlichkeit Gottes. Das ist der tiefe Sinn des Einander-Anschauens, des Wahrnehmens in großen Kirchen oder großen Räumen zu sagen, wir sitzen denn da eigentlich, da hinten und da und hier, dass wir erkennen, dass hinter jedem Menschen, hinter jeder Fassade Gottes Herrlichkeit wohnt, von deren Glanz der Mensch ein Bild und ein Abglanz ist. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen, in jedem Menschen ist eine Spur Gottes zu finden. Wenn wir das ernst nehmen, dass wir von Gott hineingeliebt worden sind in dieses Leben, dann kann ich das doch nicht nur für mich und meine Peer Group und die mir ähnlichen und sympathischen Menschen annehmen. Darin liegt vielleicht auch eine Spur zu Gott, der größer ist als das, was ich mir vorstellen kann. Gott ist eben nichts, was ich in der Tasche habe, den ich verstehen kann. Jesus Christus, Gottes Sohn, war sich nicht so schade, auf seine Hoheit zu verzichten. Er kam herab in unsere Welt. Die ärmliche Krippe im Stall wurde zum Zeichen seiner Gottheit. Er wandte sich mit äußerster Hingabe den Menschen zu. Er kam zu uns bis auf Augenhöhe. Auch dem erwachsenen Jesus Christus war keiner zu gering, zu eigensinnig, zu unwürdig. Bei keinem gab er die Hoffnung auf. Er sucht den skrupellosen Betrüger und setzt sich an seinen Tisch. Er gibt ihm Würde zurück und die Fähigkeit, seine Fehler zu erkennen und seinen falschen Weg zu verlassen. Er liebt die schwarzen Schafe und die schrägen Vögel, die Engstirnigen, die Anstrengenden, die moralisch Verwerflichen. Bei den Trauernden ist er zu Hause und weint mit. Dem Petrus, dem Fels, der sich hoffnungslos überschätzt in seiner Treue, gibt er einen neuen Auftrag und sagt, weide meine Schafe. Besessenen und Kranken bringt er Heilung. Den Verlorenen geht er so lange nach mit äußerster Hingabe, bis sie in seinen Armen Geborgenheit finden. Und aus dieser Liebe, aus dieser Annahme, die sie spüren, wieder frei und hoffnungsvoll zu leben. Jesus ging in seiner Annahme bis zum Äußersten. Auf dass wir Menschen niemals verloren gehen und in der größten Dunkelheit noch ein Licht ist. Wo wäre Jesus heute? Auf dem Mittelmeer? In den Asylunterkünften? In den Anlagen weit weg von den Innenstädten? Bei denen, mit denen keiner was zu tun haben will? Ich glaube, dass wir nur in dem Maße andere annehmen können, wie wir es bei uns selber gelernt haben. Das klingt vielleicht etwas definitorisch oder eindeutig, vielleicht auch härter, als ich es meine, aber ich glaube, darin liegt eine große Chance, bei mir anzufangen, bei mir und bei dir anzufangen, mich von Gott lieben lassen und mir seine Größe und Weite schenken lassen. Denn Enge und Angst sind kein guter Nährboden für das Projekt einander annehmen. Das können wir jeden Tag in den Nachrichten verfolgen. Das Gegenteil ist der Fall. Wo Angst oder eigene bittere Erfahrungen unser Herz klein werden lassen, da geben wir der Selbstgerechtigkeit Raum. Weil wir von Gott letztlich nur das erwarten, was in unseren Horizont passt. Wenn wir anderen Menschen mit Liebe, mit Toleranz, mit Großzügigkeit und Würde begegnen wollen, dann fängt das in mir an. In dir, in jedem Einzelnen. Weil Gott in dir und in mir durch seinen Heiligen Geist aktiv ist. Für die kleinen und die großen Herausforderungen, in denen wir stecken, global und lokal. Was würde es verändern? Was würde es verändern, wenn wir uns und andere Menschen mit der gleichen Liebe begegnen würden, mit der sich Gott aufgemacht hat, um Mensch zu sein? Liebe zu leben, Freiheit und Gerechtigkeit zu schaffen. Das kann Orte, das kann Gemeinden verändern, Ausstrahlung geben, anziehend machen. Was würde es verändern, wenn sich die Menschen, die sich hier treffen oder in jedem Gottesdienstraum, in jeder Kirche, herzlich, aufgeschlossen, tolerant begegnen würden, mit einer Lust, den anderen zu entdecken, das Beste in ihr zu sehen, auch wenn es uns überfordert. Vor kurzem habe ich eine Radiosendung zur Hirnforschung gehört. Gibt es ja auch Spezialisten hier unter uns wahrscheinlich, die das viel besser erklären können, aber ich habe mir gemerkt, dass bei jedem Menschen Glückshormone, Endorphine ausgeströmt werden, wenn wir angelächelt werden. Warum geizen wir so damit? Jemanden in die Augen sehen und nicht daneben. In die Augen sehen und sagen, hallo, schön, dass du da bist. Das reicht. Solch liebevolles Entdecken des anderen Menschen mit großer Neugierde, Ausdauer, Idealismus und Entdeckerfreude, das gibt Gott, dem Schöpfer allen Lebens, die Ehre. Nicht nur die Prachtvollen, die Intelligenten, die Schönen dieser Zeit sind von Gott geliebt, sondern auch und gerade die, die erst auf den zweiten Blick ihre Schönheit entfalten. Dann wird möglich, was Eugen Drewermann einmal als das Wichtigste im Leben bezeichnet hat. Eugen Drewermann, ein Professor der Theologie. Ich zitiere ihn: Es ist das Wichtigste, was wir im Leben lernen können, das eigene Wesen zu finden und ihm treu zu bleiben. Allein darauf kommt es an. Und nur auf diese Weise dienen wir Gott ganz, dass wir begreifen, wer wir selber sind und den Mut gewinnen, uns selber zu leben. Denn es gibt Melodien, es gibt Worte, es gibt Bilder, es gibt Gesänge, die nur in uns, in unserer Seele schlummern. Und es bildet die zentrale Aufgabe unseres Lebens, sie auszusagen, sie auszusingen. Einzig zu diesem Zweck sind wir gemacht, und keine Aufgabe ist wichtiger, als herauszufinden, welch ein Reichtum in uns liegt. Erst dann wird unser Herz ganz. Erst dann wird unsere Seele weit. Erst dann wird unser Denken stark. Und erst mit allen Kräften, die in uns angelegt sind, dienen und preisen wir unseren Schöpfer, wie er es verdient. Soweit Eugen Drewermann zum Wichtigsten im Leben. Ich weiß nicht, ob das alle Aspekte umfasst. Ich glaube, dass wir in erster Linie Menschen sind, die von Gott Beschenkte sind. Dass Gott auf uns zuläuft und uns fähig macht zu lieben, ganz zu werden, heil zu werden. Aber ich lade uns ein, dass wir bei uns selber anfangen. Dass wir Gott bitten, uns zu begegnen, wieder oder ganz neu. Bete darum, dass dein Herz ganz wird, dass deine Seele weit wird, dass dein Denken stark wird. Und vielleicht gibt dir Gott einen Hinweis durch seinen Geist, der in dir lebt. Das kann bunt, live und in Farbe sein oder ganz unspektakulär, ganz nüchtern. Denn Gott weiß, wie deine verschütteten Melodien, Bilder und Gesänge klingen, wie sie aussehen. Gottes Geist ist da, obwohl es in mir oft ziemlich geistlos aussieht. Und Gott zeigt dir, wo du anfangen kannst, andere anzunehmen und andere nichts mehr nachzutragen. Gott segne dich und die Art, wie dieser Segen ausstrahlt auf andere, auf dass wir uns und einander annehmen zu Gottes Lob. Amen.